Dieser Podcast wird hier präsentiert von TCL, dein Premium-Fernseher für zu Hause. Offizieller Partner der deutschen Fußball-Männer-Nationalmannschaft.
Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast hier bei meinsportpodcast.de. Und wir schauen in dieser Folge drauf auf das, was jetzt am kommenden Wochenende passiert, nämlich einmal der Auftakt, der langersehnte Auftakt der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft, der FIA World Endurance Championship, das Ganze eben in Imola bei den 6 Stunden von Imola, das dann eben am Samstag und am Sonntag. Apropos Samstag und Sonntag ist auch am Nürburgring wieder viel geboten, nämlich mit dem ADAC 24-Stunden-Qualifiers zum 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Auf das schauen wir. Genauso auch gibt es nochmal einen kurzen Blick auf das, was bei der DTM passiert ist. Nämlich haben sie unter der Woche getestet und das eben in Spielberg mit dem neuen Reifen, wie sie sich dort geschlagen haben. Und auf was ihr euch noch freuen dürft in der DTM, das erfahrt ihr jetzt in den kommenden Minuten hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist und bleibt Lukas Storms und ich begrüße euch zur aktuellen Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir schauen auf die Langstrecken-Weltmeisterschaft. Und das ist natürlich wie immer in diesem Jahr die WEC und die präsentiert sich in diesem Jahr mit dem Auftakt in Imola. Eigentlich hätten wir ja schon längst gestartet, nämlich das mit dem Rennen von Katar, das aber aufgrund dessen natürlich mit dem Krieg und in der Umgebung, wo dort Krieg herrscht, aktuell etwas schwieriger natürlich von der Handhabung. Deshalb hat man damals schon frühzeitig gesagt, das Event verschiebt man später im Jahr. Ob das dann auch wirklich stattfindet, das muss man einfach dann sehen. Aber dazu ist ja noch in gewisser Weise Zeit und wie sich das dann abläuft, ist ein anderes Thema. Da schauen wir natürlich dann auch so weit, wenn es dann auch so ist. Schauen auf die WEC, die hatte auch ihren Prolog dann damit gefeiert in der Woche jetzt in den vergangenen Tagen. Und da muss man sagen, Ferrari stellt sich dort mit der Bestzeit eben beim Vortest in Imola durch. Und auch Vettel, Capriol, die dadurch auch vielen Teams das Leben schwer gemacht hat. Und das ist so ein bisschen was wie die WEC sich mit dem Wetter noch ausklüngeln musste, genauso wie mit einem Systemausfall, der, Zitat, Problem mit dem elektronischen Netzwerk zu tun hatte. Das haben die Kollegen von motorsporttotal.com zumindest auch mit herausgefunden. Und das war unter anderem eins der Dinge. Dreimal musste eben der Prolog insgesamt abgebrochen und unterbrochen werden. Für die erste Unterbrechung sorgte ein heftiger Unfall, den man auf Social Media entnehmen konnte, nämlich von Marco Sörensen. Der Aston Martin Valkyrie konnte da in der Nachmittagssitzung darauf folgend nicht mehr teilnehmen. Das Auto sehr, sehr schwer beschädigt. Am Nachmittag gab es dann auch weiteren zwei Pausen. Nämlich einmal drehte sich José María López im Lexus von Acodes ASP von Oberosho, Schmid und López eben in Aqua Minerali in den Kies und das sorgte dann dafür, dass das Auto geborgen werden musste und das heißt dann gleichzeitig rot und eben ein weiteres Mal sorgte eben der bereits schon von mir ausgesagte thematisierte Netzwerkausfall, so wie es heißt, bei einer roten Flagge. Das sorgte dann eben dafür, dass Flaggensignale und auch das Tracking nicht mehr funktioniert hat und das sorgte dann eben für diese Unterbrechung. Auch gab es zahlreiche Focus-Yellow-Phasen, für kleinere Ausrutscher hingegen sorgte dann eher was für Aufsehen, nämlich mit einem Hasen, der eine Kollision mit einem Fahrzeug hatte und das traurigerweise nach sich so, dass der Hase leider nicht mehr lebt und die Focus Yellow Phase darauf folgte. Toyota, um mal zum Sportlichen wieder zurückzukommen, mit den meisten Runden, hingegen Ferrari weiterhin am schnellsten. Der Trainingsweltmeister, nämlich die 7 mit Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nick de Vries, spulten 239 Runden ab, was mehr als einer Renndistanz entspricht. Die neu getaufte Toyota TR010, nämlich für Toyota Racing Hybrid, waren mit 239 und 217 Runden die Dauerläufer des Testtags, dicht gefolgt nämlich von Peugeot, die mit 237 respektive auch 209 Runden die sich dort hinter einreihen konnten. In den Zeitenlisten gab es aber Dominanz von den Lokalmatadoren. Die beiden Werksautos ließen sich die beiden besten Zeiten in den Sitzungen am Vormittag und am Nachmittag nicht. In der zusammengefassten Klassement gab es dann am Ende die Bestzeit für die 50, nämlich für Foko, Molina und Nielsen mit der Zeit von 1:31.177. Und da hatte man die Nase vorn. Die meisten Bestzeiten wurden in der Nachmittagssession mit besseren Streckenbedingungen natürlich gelegt. Generell muss man natürlich sagen, was die Zeiten wert sind, ist schwierig zu sagen, was natürlich auch die Balance Performance betrifft. Da können wir direkt mal sagen, die gibt es ja dann nicht mehr offiziell zu sehen. Das hat man für uns Medienschaffende und auch generell für die Öffentlichkeit wird man das nicht mehr machen. Damit unterbindet man eben die WEC-Berichterstattung über die BOP und auch gibt es dann hohe Strafen gegen Hersteller, wenn man sich dort wohl negativ äußern sollte. Das hat die WEC zumindest am Donnerstagmorgen nach einem längeren Meeting konsoliert und auch bekannt gegeben. Wir wollen jegliches Missverständnis vermeiden, auch weil es schwierig ist, den Leuten die Details und Unterschiede zu erklären, die für jedes Fahrzeug und dessen jeweilige Eigenschaften gelten. So erklärte es eben Farmin, der ergänzt wird mit, letztendlich geht es nicht darum, über die Rundenzeiten zu sprechen, sondern darum, wie es sie erzielt werden. Und wir werden dem Publikum sagen, dass jemand 20 Kilogramm mehr oder weniger hat, kann das zu einer Fehlinterpretation führen. Auch, weil das Publikum die Homologationsparameter, die von uns gesammelten Daten, nicht kennt und daher die getroffene Entscheidung nicht nachvollziehen kann. Treffen begann mit einer Rechtfertigung der BOP und die WEC von exorbitanten Kostensteigerungen durch kontinuierliche Weiterentwicklung bewahren und die Teilnahme von Fahrzeugen mit unterschiedlichen Spezifikationen ermöglichen soll, mit der Garantie auf Leistungsangleichung stattfindet. So soll und will man das eben machen und das war unter anderem auch ein Bericht von Motorsport Total bzw. dem Motorsport Network und da danken wir sehr herzlich für, aber es gab ja auch schon bereits den Morecorp, nämlich 2024, der wurde eingeführt. Seitdem durften eben Fahrer und Teams nicht mehr öffentlich über die BOP sprechen. Mit diesem Schritt wird nun auch Professionellen die Informationsgrundlage entzogen, das Geschehen auf der Strecke eben konkret einzuordnen. Und das fällt uns dann eben gewisserweise auch schwer zu sagen, was passt und was passt vielleicht nicht. Das in gewisser Weise zum Prolog. Hingegen können wir noch aussortieren, wer hinter den beiden oder hinter den drei Ferrari 499P sich einsortierten. Das war nämlich der BMW mit der 20 und die beiden Alpine A424. Peugeot und Toyota kamen ebenfalls in die Top 10. Die beiden Cadillac V-Series, die bekanntlich das Autodromo in Enzo Edino Ferrari nicht unbedingt mögen, blieben eben wie die beiden Aston Martins außerhalb Top 10. Und genauso auch wie die neue Genesis. Die spulten 192 und 163 Runden ab und waren und liefen zuverlässig. Zumindest waren keine großen Probleme bekannt. Das gab es bei der 15 beim Schwesterfahrzeug von der 20 bei BMW nicht, nämlich das Auto von Magnussen und Marcello, die in der Morgensession nur 25 Runden abspulen konnten, weil der Motor nach einem Problem gewechselt werden musste. Am Nachmittag konnte man aber mit 105 Umläufen sich rehabilitieren. Das in gewisser Weise zum Prolog. Die GT3-Zeiten jetzt auch nicht relevant oder beziehungsweise so aussagekräftig, da müssen wir im Endeffekt ja noch bis zu den freien Trainings warten. Aber das sagte auch Cyril Abiteboul, man ist sehr satisfied, also man ist sehr glücklich, dass man einen problemfreien Prolog sich abspulen konnte, das mit der Ginetta GMR 001S, so wie es heißt, der Genesis Magma Racing Team Principal Cyril Abiteboul, dass man eben sehr, sehr glücklich ist. Wie gesagt, mit der Bestzeit von 1:33.618 von Mathieu Jaminet ist man zwar 2,4 Sekunden langsamer als von der starken Pace von Antonio Foucault, aber dennoch muss man sagen, dass man eben very good, I think it's fair to say, gesagt hat, das sagte zumindest Sarir Bittibull. Weiter lässt er sich noch zitieren, as a new team and a new entrant, there was a lot with good gone wrong in that prologue, and frankly, we had set ourselves a number of targets in terms of mileage, in terms of producers, in terms of system checks, and we have been able to tick every single one of these boxes. Good lap count in total, this was good, no particular issues to report. Also, um das zusammenzufassen als neues Team und auch als neuer Einschreiber, beziehungsweise als neues Mitglied der WEC, ist man sehr, sehr froh, beziehungsweise man hätte sehr viel falsch machen können. in Bezug, was man für Ziele setzen möchte, in Bezug, wie viel man fahren möchte oder wie viel man fahren kann und wie viel Prozesse man machen möchte oder wie viele Systemchecks man eben durchführen konnte. Und man ist froh, dass man jede einzelne Checkbox davon eben mitnehmen konnte. Auch Mathieu Jaminet lässt sich bei Sportscar 365 dementsprechend zitieren, nämlich sagt er dazu: It was good to run with our competitors for the first time ever. It seems pretty clear where we need to go and it was a pretty good day to start the WEC journey. Also er sagte auch, man war gut dabei mit den Konkurrenten für das erste Mal und es zeigt ja auch ganz klar, dass man noch viel machen muss, aber generell als Start, meinte er, war man sehr, sehr zufrieden. Das eben Mathieu Jaminet und Cyril Abiteboul. Und der Genesis GMR001S sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Nicht schlecht sah auch die neue Front von Toyota aus. Da haben wir schon in der letzten Folge davon gesprochen. Aber dieses Rennen in Imola heißt auch das 100. Rennen für Toyota in der WEC. Und auch Kazuki Nakajima, der ja als einziger noch von Ground Zero aus quasi dabei ist, sagt auch, wir hätten uns niemals erträumen können, diese Marke 100 zu bestreiten im Jahr 2012. Beginn es ja mit auch Kazuki Nakajima und er hat ja auch niemals sich davon erträumen lassen können, dass das so passiert. Damals ja noch mit Nicolas Lapierre und Alexander Wurz unterwegs gewesen bei den 24 Stunden von Le Mans im Jahr 2012, beide mittlerweile ja nicht mehr dabei, weil Toyota sowohl dann auch als Fahrer und auch Toyota ja generell ist man sehr, sehr froh, in Le Mans und weiterhin auch bei der Langstreckenweltmeisterschaft dabei sein zu können. Klar, man hatte auch schwierige Jahre in der WEC, die man auch mit überbrückt hat und jetzt mit der Zeit, spätestens mit der Hypercar-Kategorie, ist man ja wieder auch, was die Konkurrenz angeht, deutlich ja, im Plus. Man kann sich auf höchstem Niveau messen. Da beglückwünschen natürlich auch Toyota für das 100. Rennen. Und mit so einem schönen neuen Fahrzeug, muss man ehrlicherweise sagen, da kann man die Marke 100 doch dementsprechend feiern. Schauen noch, würde ich sagen, auf das Starting Line-Up, zumindest auf die Autos, die wir noch nicht drauf eingegangen sind, großenteils natürlich in der LMGT3. 35 Autos sind es insgesamt in der LMGT3 dementsprechend mit auch dazu die 18 Autos, die mit dabei sind. 17 in der Hypercar-Kategorie übrigens. Gehen durch mit Garage 59, McLaren 720S, LMGT3 Evo mit Antras O, mit Thomas Fleming und Marvin Kirchhöfer. Das Schwesterfahrzeug mit der 58, die 10 übrigens das erste Auto, die 58 das Schwesterauto mit dem McLaren von Alexander West, Finn Gerzitz und Benjamin Güte. Machen in der Reihung weiter mit Vista AF Corse, mit der 21 François Herrieux, Simon Menn und Alessio Rovera, das Schwesterauto von Vista AF Corse, diesmal mit der 54 unterwegs. Das Ganze mitpilotiert von Thomas Flor, Francesco Castellacci und Davide Ricon. Dann die beiden Heart of Racing Autos. Aston Martin Vantage, AMR, LMGT3, Gary Newell, Cobb Powells und Johnny Adam mit der 23 und die 27, das Schwesterauto von Ian James, Zachary Robichon und Mattia Trudi. Dann Team BAT mit der 32, der BMW M4 GT3 von Darren Long, Sean Gillard und Gusto Farfus. Also ein Team findet sich dementsprechend wieder. Dann in der LMGT3, wir haben eine Änderung, war nicht nur aus ja nicht dabei, deshalb gibt es das Auto mit der 69 in diesem Jahr mit Anthony McIntoshi und Parker Thompson genauso wie Daniel Harper, das ist die 69. Dann TF Sport mit dem Entry von der Corvette auch in diesem Jahr mit Blake McDonald, Johnny Edgar und Nicky Katzberg, genauso wie das Racing Team Turkey bei TF, das Schwesterauto mit Peter Dempsey, mit Silay Ulich und Charlie Eastwood. Dann die Autos von Iron Lynx, der Mercedes-AMG GT3 von Martin Barry, Rui Andrade und Maxime Martin. Genauso auch das Schwesterauto mit der 79, nämlich mit Johannes Zelger, Matteo Cressoni und den Hüdenus. Weiter geht's dann mit Proton Competition 77, der Ford Mustang mit Eric Powell, Ben Tuck und Sebastian Priot. Genauso wie das Schwesterauto mit der 88, Stefano Gattuso, Gianmarco Leverato und Logan Sargent. Weiter geht's dann mit der Akku des ASP-Mannschaft der Lexus. Geht in sein Verein, letztes Jahr, in sein finales Jahr mit Tom van Rompuy, Adrian David und Esteban Mawson. Genauso ist das Schwesterauto mit der 87 mit Petru Rumschuh, Clemens Schmid und José María López. Und dann Mantai DK Engineering, so wie es heißt in der Beschreibung, mit James Cottingham, mit Timo Boguslawski, Ayan Chongwen und The Band Mantai mit Yasha Shahin, Ricardo Pera und Richard Lietz. Das sind die 18 Autos in der LMG T3. Die Hypercar-Kategorie haben wir schon oft besprochen, deshalb lassen wir das hier mal zumindest für diese Folge aus. Die Analyse folgt dann wie immer dann in der nächsten Woche. Das dann zusammen natürlich auch mit der IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Machen den Wechsel, das eben zum Nürburgring, zum ADAC 24 Stunden Qualifiers, und das wird ein GT3-Gipfel, so wie es sich darstellen wird. Insgesamt 132 Autos sind mit dabei bei diesen 24 Stunden Qualifiers, und das würde ich sagen, ist ja schon mal etwas, was sich drauf blicken lässt, worauf man auf jeden Fall mit drauf schauen kann. Und dann schauen wir durch die Starterliste, gehen natürlich ganz speziell darauf ein, was in der SP9 ist, und lassen die anderen Klassen fairerweise mal so ein bisschen liegen. Nämlich 37 GT3-Autos sind mit dabei. Machen ist relativ schnell, zumindest das, was bekannt ist. Max Verstappen natürlich mit dabei, mit Lukas Auer an diesem Wochenende mit vertreten. Dann geht's weiter mit Grosjean RT bei Car Collection, Arthur Grosjean, Nathanael Berton und Oleg Krawitka. Dann Black Falcon Team IAI, Mustafa Mehmet Kaya, Thomas Kiefer und Gabriel Piana, wie genauso Mike Sturzberg. Dann Patricia Stalidanze, Maximilian Paul und Pavel Levtorov für Konrad Motorsport in der 7. Dann Utah Racing, Alexi Veremenko und Sliff bei der 8 von Utah. Dann SR Motorsport bei Schnitzler mit Kenneth Fire, J-Mo Hartling und Giannis Fittje. Dann Scherer Sport Pit Team. Dann Scherer Sport PRX, Christoph Hase, Alexander Simpson, Ben Green. Dann Dunlop Motorsport mit Dorian Pocolacci, Alessio Piccarello. PK Motorsport, Liam Speed mit Kylie Tille, Jake Hill und Patrick Kolb. Gamutta Racing, bekannt, Arsenal Sigo, Moritz Kranz und David Jahn. Dann Pro Sport Racing mit Team Bildstein, Adam Christodoulou, Chris Lollem und Mikkel Grenier. Genauso wie Tobias Wahl, Mike Hollefahrt, Maxim Dummerei, Marek Böckmann. Dann Jung-Jom Kim, Roselof Vibron, Steve Chow und Marco Seefried für Hankook Competition. Toyota Tires with Ring Racing mit Yushi Nakajima, Andreas Kölden und Tim Sandler. Dann Kakrema Racing mit Tobias Vasquez Garcia, Fiedeleib, Michele De Martino, Christopher Brück. 31. Dann 34 Walkmost Motorsport Krongnis und Team. Dann 35 das AM Pro AM Auto mit Felipe Fernandez Laza, Viljo Gomes Mateo, Dennis Fetzer und Stefan Aus. Dann Saugmotoren Motorsport mit 3M mit Julian Arre, Ralf Schall, Henry Walkmost und Christian Scherer. 36er Auto im Z4 GT3 unterwegs. Die Evo-Variante aus dem Jahr 2013 wird dort gefahren. Dann Guido Dümmerei, Marek Böckmann, Maxim Dümmerei und Markus Lönnroth für Borsport Racing. Dann Walkmost Motorsport, das zweite von Henry Walkmost, Nico Handke, Andreas Burkert, Max Jensen. Habe ich das zweite gesagt? Das ist das dritte Auto natürlich. Dann Tim Heinemann, Sven Müller und Moritz Schuring für die 44. Dann Realize Condor Racing mit Rinaldi, David Perrell, Dennis Marshall, Thierry Vermeulen und Thomas Neubauer im Ferrari. Dann KCMG, Nirai Fukuzumi, Naoya Gamoa, Jesse Krohn und David Pittard. Dann die 48 mit 48 Losch Motorsport bei Black Falcon, Dan Arrow, Patrick Assenheimer, besser gesagt Tobias Müller und Dylan Pereira. Kip Vitesse im Audi mit unterwegs mit Michael Heimrich. Lorenzo Rocco di Terpulda und Arno Klaassen. Genauso wie Michele Beretta, Michael Gittard Christensen, dann Alessandro Giretti und Joel Sturm. Dann Frank Stippler für HT Ford Racing mit Iojun Meini Hubert Haupt. David Schumacher und dem Ford Mustang GT3. Genauso wie Christopher Mies, Frederik Werwisch, Fabio Scherer und Colin Pesani. Dörr Motorsport an diesem Wochenende mit Volker Stritzek, Schaut und Ben Dörr unterwegs in der 69. Dann Utah Racing, Otto Blank, Björn Grossmann, Christa Jöns, Schubert Motorsport, Charles Berz und Ugo De Wilde, 77, dann Maro Engel, Fabian Schiller und Luca Stolz mit der 80, dann 84 Red Bull Team Up mit Luca Engstler, Mirko Bortolotti, Patrick Niederhauser, dann weiter geht's mit High Class Racing, Kyeryong Lee, Andreas Fjordbach und Hong Lee I. 99 Over Racing mit Max Hesse, Jordan Pepper und Kevin van der Linden. Dann die 123 Mühlener Motorsport Power bei H. Und er mit Martin Rump und Ben Bühnagel und 911 Thomas Breining, Matt Campbell und Christoph Breuer im Mantai Grello. Das waren ganz schnell 32 Autos durchgerattert. Ist übrigens Rekord beim ADAC 24 Stunden Qualifiers. Seitdem es dieses Qualifikationsrennen gibt, waren noch nie 132 Autos mit dabei. Das zu dem Teilnehmerfeld. Wir schauen natürlich auch nochmal ein bisschen zurück auf das, was in der NLS passiert ist. Letzte Woche nämlich war ja dort das siegreiche Team ein sehr, sehr starkes Unterfangen. Wieder mal für BMW, nämlich für Schubert Motorsport mit Marc Wittmann, Philipp Eng und Robin Freins. Die haben sich ja durchgesetzt vor Mantai Racing und vor dem HRT Ford Racing Fahrzeug mit der 911 bzw. mit der 65 KCMG ja noch bestraft worden im Nachhinein oder beziehungsweise im Rennen, deshalb der Sieg in gewisser Weise aus ihrer Hand geglitten worden. Das aber dementsprechend ja auch die Strafe vollkommen zu Recht. Sonst muss man sagen, ein Rennen, was relativ wenig Aussagekraft hat. Es waren relativ wenige GT3-Fahrzeuge mit dabei. 131 Autos ja gestartet, 102 nur im Ziel. Es gab dann doch verhältnismäßig viele Unfälle, aber doch war es sehr, sehr spannend und es zeigt ja auch Schubert Motorsport wieder gut unterwegs mit jetzt den neuen Reifen. Aber wie sich die dann noch final entwickeln, das muss man sicherlich dann auch nochmal weiter beobachten in Richtung dann des 24-Stunden-Qualifiers und dann auch übers Wochenende des 24-Stunden-Rennen hinaus. Dann schauen wir natürlich noch zuletzt Analyse bzw. Rückschau auf Le Castellet GT World Challenge. Das habe ich so ein bisschen versprochen. Das kann ich leider nicht anhalten, weil der Mini bei mir so nicht ausgegangen ist, dass ich das Rennen komplett gucken konnte. Deshalb sage ich jetzt einfach mal, dass ich mich da zurückhalte und wir das gerne nochmal dann beim nächsten oder in der nächsten Station der GT World Challenge nochmal gerne nachbesprechen können. Da sind wir ja relativ schnell wieder dabei, nämlich dann im oder Ende Mai, besser gesagt, dann bei dem Endurance Cup Rennen von Monza. Blicken natürlich auf das, was am Ende noch beim DTM-Test passiert ist. Am Dienstag stieg nämlich in Spielberg die Generalprobe für die DTM-Saison 2026 mit allen 20 Piloten, die bereits eben das finale Design zu sehen sind, aufeinander. Der Test in gewisser Weise ja doch schon bedeutsam, nämlich dieses Jahr erhält die DTM erstmals eben in der seit 2021 angebrochenen GT3-Ära einen exklusiven Reifen, der nur in der DTM eingesetzt wird. Nämlich er soll bessere Rundenzeiten und mehr Abbau sorgen und wurde nach Rückschlägen bei der Entwicklung erst vor wenigen Wochen fertig. Obwohl eben zuletzt bei Pirelli der Test Ende März in Vallelunga, bei dem der finale Reifen erstmals 2 Tage lang eingesetzt wurde, keine großen Probleme gab, sind diese in Spielberg alles andere als auszuschließen. Denn im Gegensatz eben zu den Asphalttemperaturen damals 30 Grad, in Italien war es in Spielberg deutlich kälter. Abgesehen davon ist es auf den langen Red Bull Ringgraden ohnehin schwierig, eben die Reifen auf Temperatur zu bringen. Und unter ähnlichen Bedingungen gab es eben in der Entwicklungsphase des neuen Reifens große Probleme, nämlich der Mercedes-AMG GT3 soll nach 8 Runden sogar als unfahrbar beschrieben worden sein. Man ist und man darf in gewisser Weise gespannt sein, ob Pirelli eben diese neue Spezifikation zum Saisonstart nochmal etwas verfeinern kann. Aber es bringt auf jeden Fall einen neuen Spannungsfaktor mit, der eben dem neuen Plus die Teams vor dem Auftakt dann in vor wenigen Tagen oder beziehungsweise dann in wenigen Tagen, nämlich die DTM legt ja schnurstracks direkt schon weiter, wenn wir das so sehen dürfen, nämlich mit ihren Rennen dann am 24. und 26. April, heißt nämlich am nächsten Wochenende für euch. Und die besondere Spannung bringt natürlich auch Lamborghini, der Temerario GT3, der nach 11 Jahren den Huracan ersetzen wird, ist ja für die Teams Grasser und Abt ganz Neues. Sie müssen sich erst gewöhnen. Man hat in Vallelunga auch noch den Test gemacht damit, aber unter der DTM-Riege ist es ja auch nochmal was ganz Neues. Nicht zu unterschätzen ist eben die Leute, die zurückgekommen sind, nämlich unter anderem Kelvin van der Linde, der nach einem Jahr Pause eben im Schubert BMW zurückkehrt, aber auch natürlich Mercedes stark unterwegs mit Lukas Aumaro, Engel, Jules Cunor, der Eck-Champion, Thomas Breining, Marco Wittmann und Mirko Bortolotti dürften auf jeden Fall auf der Rechnung der Buchmacher stehen. DTM-Neulänge haben wir natürlich auch dabei, Matteo Cairoli und auch der routinierte Lamborghini-Werksfahrer Marco Mappelli dürfen Premiere feiern bei Abt. Dazu kommen eben der GT Masters Champion aus dem letzten Jahr, Finn Wiebel, der gerade mal im Alter von 19 Jahren debütieren wird im Ford Mustang von HRT. Was aber aus den Tagen zu berichten ist zum Thema Reifen, ist, dass es kaum Graining gab, außer bei Schubert BMW. Nämlich gab es Bestzeiten unter anderem für McLaren mit Ben Doerr 1.28.199 bei 29 gefahrenen Runden, dahinter Jules Cunor 1.28.217 und Thomas Breining auf Platz 3. Aber die BMW haben sich in gewisser Weise schwer getan mit den Reifen. Die Angst vor dem Graining, die erwies sich als größtenteils unberechtigt, obwohl es eben kühl war, was im Vergleich zum Thema Vallelunga schon war. Nur beim BMW-Team Schubert kämpfte man mit den Börnern der Reifen, so wie es schön sagt. Auch die Rundenzeiten waren nicht unbedingt konkurrenzfähig. Marco Wittmann kam mit 1,153 Rückstand auf Platz 16 nicht hinaus und damit war das Schubert-Team sogar langsamer als die Lamborghini-Teams von Abt und Grasser, die noch Schwierigkeiten haben, nämlich mit dem neuen Fahrzeug erstmal zurechtzufinden. Das hat man auch in den Zeiten gesehen. Platz 13 für den schnellsten, nämlich Luca Engstler, dem Abt-Neuzugang, und GRT Grasser Ass Mirko Bortolotti reicht es auch nur gerade mal auf Platz 14. Zitat: Wir haben immerhin zu den Nachzüglern den Anschluss gefunden, aber es ist noch sehr viel zu tun und zu lernen. So Gottfried Grasser lässt er sich zitieren. Wie es seinem Team mit den neuen Reifen geht, sagte er: Wir sind gefordert, damit unser neues Auto zu verstehen, dass sich das mit den Reifen gar nicht so sagen kann, schmunzelt er. Er glaubt aber weiterhin, dass die neue Spezifikation auf dem Fahrzeug etwas schneller auf Temperatur kommt als zuletzt in der GT World Challenge Europe, als das Team das richtige Reifenfenster damals nicht gefunden hat. So, dann haben wir in gewisser Weise die DTM auch damit abgefrühstückt. Es ist ein spannendes Wochenende mit der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Bringe euch noch auf dem neuesten Stand natürlich auf da, zu wo ihr das finden könnt, nämlich die Langstrecken-Weltmeisterschaft in dieser Saison weiterhin hinter der Paywall. Entweder könnt ihr das machen mit WC TV Plus. Das ist die neue Variante, die WEC zu verfolgen, abgesehen von Eurosport, HBO Max und Discovery Plus. HBO Max ist ja dieses Jahr neu dazugekommen. Da könnt ihr euch neu mit eindecken, wenn ihr das Rennen komplett verfolgen wollt. Für die Leute aus Österreich könnt ihr das auch noch bei ORF Sport Plus verfolgen. Wie es mit einer Übertragung bei Sport 1 aussieht, kann ich euch bisher zumindest nichts sagen. Da ist auch aktuell nichts Großartiges bekannt. Also für euch die Sendezeit HBO Max, FIAWC Plus ist dann 10.20 Uhr, 11.40 Uhr freies Training, 14.20 Uhr am Samstag und bis 15.55 Uhr Qualifying und das Rennen dann ab 12.30 Uhr bis 19.30 Uhr dann in voller Länge eben bei FIAWC TV Plus, HBO Max und Discovery Plus. Genauso auch im Free TV gibt es dann die Zusammenfassung am Montag von 2 auf 4 Uhr, genauso auch wie am Dienstag um 24 Uhr dann die Zusammenfassung in Eurosport 2. Für euch zur Info zeigt dann von 12.30 Uhr bis 14 Uhr die Startphase und den Schluss von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Also da seid ihr auch mit versorgt, genauso auch wie ORF Sport Plus 13.30 Uhr bis 14 Uhr, den Zwischenbericht genauso wie 17 Uhr bis 17.30 Uhr. Dann schauen wir natürlich noch auf das, was beim 24-Stunden-Rennen los ist mit in Sachen Zeitplan zum Prolog bzw. zu den Qualifiers. Dort gibt es dann am Samstag das Qualifying zum Rennen Nummer 1 von 8.30 Uhr bis 10 Uhr an, 16 Uhr 40 bzw. 17.10 Uhr, die Formationsrunde halb 6 bzw. 17.30 Uhr geht es dann zu Rennen 1 und am Sonntag dann Qualifying 8.15 Uhr, Top Qualifying 10.40 Uhr und Rennen ab 13 Uhr. Das dann zu sehen auf dem YouTube-Kanal des 24-Stunden-Rennen, genauso wie zur VLN. So, jetzt sind wir aber durch. Danke mich sehr herzlich fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird hier präsentiert von TCL, dein Premium-Fernseher für zu Hause. Offizieller Partner der deutschen Fußball-Männer-Nationalmannschaft.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.